Herzlich willkommen und schön, dass du bei Zuhause bei Golfblocks eingeschaltet hast. Unser Podcast rund um die Themen New Work, Nachhaltigkeit und Golf Business mit spannenden Unternehmerpersönlichkeiten und Expertinnen aus den verschiedensten Branchen. Ich bin Lena und in der heutigen Folge spreche ich mit Katharina Delfs. Katharina ist Head of Marketing bei der PJM Investment Akademie, Job- und Life-Coach, Podcast-Host. Sie ist Vollblut-Marketeer und immer offen für Neues und bei allem, was sie anpackt, mit Leidenschaft dabei. Wir haben wirklich viel gemeinsam und teilen unter anderem unsere Liebe für Outdoor-Sport wie Kiten, Snowboarden und Golf. Heute sprechen wir über verschiedene Facetten von Leadership, nachhaltiges Marketing und ihren letzten Marketing-Coup, der spektakulären Spendenaktion für Viva Con Agua während des diesjährigen Crater Festivals. Ich freue mich sehr über die vielen Impulse dieser Folge und danke Katharina für ihre Offenheit, mit der sie viele Insights mit uns teilt. Falls du zum ersten Mal unseren Podcast hörst und er dir gefällt, freue ich mich, wenn du uns folgst. Teile ihn auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Also, los geht's, Kaffee ist fertig. Wir sind bereit, du auch? Schnapp dir einen Cappuccino und mach es dir gemütlich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katharina. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass du heute hier mein Gast im Podcast bist.
Hallihallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Katharina, wir beide haben uns auf der OMR kennengelernt.
Ja.
Und ich formuliere es mal mit Nils Greinert Worten. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Wir konnten nicht voneinander lassen.
Ja, ist witzig, oder? Manchmal, wenn es passt, dann passt's, ne?
Ja, absolut. Aber wir hatten auch super schnell sehr viele Themen, die gematcht haben. Und dann haben wir da irgendwie, ich weiß gar nicht wie lange, 4 Stunden, 5 Stunden?
Ich glaube schon.
Richtig lang gesprochen.
War fast wie ein Date, also schon ein bisschen gruselig. Aber es hat damit zu tun, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, ähnliches Mindset. Und ich kenne dich inzwischen schon ganz gut, würde ich behaupten. Aber unsere Hörerin kenne ich noch gar nicht. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, wer bist du denn? Was macht dich aus? Kannst du dich vielleicht ganz kurz mal selbst vorstellen?
Ja, also erstmal, ich bin Katharina. ich wohne im wunderschönen Norden Hamburgs, gehört noch zu Schleswig-Holstein. Da bin ich auch aufgewachsen in Schleswig-Holstein. Ja, das ist immer so diese Frage, ne? Wie stellt man sich vor? Ne? Worüber definiert man sich? Also es gibt natürlich, ich habe verschiedenste Rollen, wie so viele Frauen. Ich bin neuerdings Ehefrau zum Beispiel. Ich bin beruflich betrachtet Head of Marketing in einem größeren mittelständischen Unternehmen. Was kann ich noch sagen? Ich habe tatsächlich auch einen eigenen Podcast, Concept Me, wenn ich das erwähnen darf. Und ja, bin auch als Coach tätig. Ich habe eine NLP-Ausbildung im Zuge von meiner Führungskräfteausbildung, die ich immer mal wieder genießen durfte, einige Weiterbildung gemacht. Und da bin ich früher oder später über NLP gestolpert, neurolinguistisches Programmieren, für die, die es nicht kennen. Und war da so von fasziniert, dass ich da eine komplette Coaching-Ausbildung gemacht habe und eben in dem Bereich auch noch immer nebengewerblich tätig bin. Und ansonsten, ich würde sagen, ich bin eine Frohnatur. Ich habe sehr, sehr viele Interessen. Golf ist eine davon.
Yay!
ich spiele sicherlich nicht so gut wie du, aber es ist ein sehr toller Sport. Ich kitesurfe, auch das haben wir gemeinsam. Und habe einfach ganz, ganz viele Interessen, muss ich sagen. Und bin eher so die, kennst du Scanner? Ich bin eher so eine Scanner-Persönlichkeit. Also ich habe sehr, sehr viel schon mal ausprobiert, gemacht und mag es, neue Sachen auszuprobieren. Ich liebe grüne Wiesen, gerade auch im Beruflichen. Und kann mich sehr schnell immer in Dinge reinfuchsen. Und das ist in meinem Beruf aktuell auch ein sehr großer Vorteil.
Ich glaube, das haben wir auch gemeinsam. Es gibt so verschiedene Methoden, wie man einen so einclustern kann als Persönlichkeit. Wird auch im HR-Bereich ganz gerne genommen. Und dann gibt es die Methode, wo man nach den Top 5 Talents sucht. Und Menschen, die gut miteinander matchen, haben oft ihre Top-Talents gemeinsam. Und ich bin ja, du hast diesen Test noch nicht gemacht. Ich habe ihn schon dreimal gemacht. Es ist dreimal tatsächlich fast exakt das gleiche Ergebnis rausgekommen. Bloß bei mir haben sich Talente so ein bisschen verschoben im Ranking. Ah. Das ist auch ganz spannend.
Ja.
Ich bin mir fast sicher, dass du ein Learner bist. Weil zum Learning gehört Teaching dazu. Und genau diese Eigenschaft aus Wissen Energie zu ziehen.
Ja, geil.
Das sind Menschen, die Schubladen übergreifend denken, die viel ausprobieren und dadurch halt wachsen. Und ich glaube, du bist ein Learner, definitiv.
Da muss ich mal diesen Test machen. Also es klingt auf jeden Fall so. Also was ich sagen kann ist, so kennst du sicherlich auch, jeder hat ja so persönliche Werte, etwas, was einen durch das Leben leitet, wo man selbst sagen kann, okay, wenn ich diese Werte lebe, dann bin ich voll im Flow und bin voll bei mir. Und bin total glücklich. Also wenn jemand mal seine Werte sucht, dann überleg dir, in welchen Momenten bist du absolut happy und voll im Flow und was ist in dem Moment. Und bei mir sind es, meine Top 3 ist tatsächlich Freiheit
ja.
und Weiterentwicklung. Da haben wir das Learning, ne? Also ich mag ja. stetige Weiterentwicklung und Verbundenheit. Ich mag es einfach, mit Menschen in Verbindung zu treten, Teams zu bilden und mich mit Menschen zu verbinden. Und das sind so, wenn die drei Sachen gegeben sind, dann bin ich happy und im Flow.
Da sind wir schon fast knietief in dieses Thema reingestolpert, über das ich gerne mit dir sprechen wollte. Es sind eigentlich drei Themen. Das Thema Leadership, Selbstführung, was ja genau damit zu tun hat. Und später auch noch in das Thema Marketing und was du da so schon Tolles, Spannendes getan hast. Aber zuallererst fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an. Was ist dir persönlich wichtig im Bereich gute Führung?
Ja, also ich sehe immer, wenn ich jetzt mich als Führungskraft sehe, dann sehe ich mich immer als die Person, die am Rand steht, wie ein Coach, wie ein Trainer. Ne, nicht die Person, die vorangeht, muss auch mal sein, darf auch mal sein. Aber am liebsten bin ich an der Seitenlinie, mach die Aufstellung, supporte, räume alles aus dem Weg, was aus dem Weg zu räumen ist und sorge dafür, dass das Team so gut wie möglich arbeiten kann. Und der Führungspart dabei liegt für mich da drin, klar, Ziele zu definieren und da eine Direction vorzugeben, aber eben so zu führen, dass es nicht auffällt. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, jede Person da abzuholen, wo sie steht. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder hat andere Motivationen, andere Beweggründe. Für einen ist der Gipfel das Ziel, für andere der Weg da hoch, für andere diesen Weg zusammen mit anderen zu bestreiten und so weiter und so fort. Und das herauszufinden und das Team so aufzustellen, dass das gut funktioniert, das ist für mich gute Führung zum Beispiel. Jetzt, wenn ich das so im Teamkontext sehe.
Ja.
Und ansonsten finde ich, hat Führung auch sehr viel mit Ziel und Zieldefinition zu tun. Also mich selbst zu führen bedeutet auch, okay, ich weiß auch, wo ich hin möchte und was ich möchte. Und nur dann, das ist jetzt so meine Definition, ne, in meinem Modell von Welt, und dann kann ich eben mich auch selbst führen, weil wo kommt Unzufriedenheit manchmal her? Ne? Unzufriedenheit kommt daher, dass Menschen manchmal nicht wissen, wo sie hinwollen oder die merken irgendwie, irgendwas stimmt nicht und haben eine Unsicherheit. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man weiß, wohin man möchte und ein Bild von sich in der Zukunft hat, dann kann man dieses Bild von sich in der Zukunft, jetzt wird es ein bisschen abstrakt vielleicht, als Vorbild nehmen und das kann dein Ziel sein. Ne? Also wenn du weißt, ne, wo du irgendwann mal sein möchtest, dann ist das dein Ziel. Und dann bedeutet Führung, also Selbstführung, dafür zu sorgen, diesen Weg zu bestreiten und für dich selbst der beste Sparringpartner und der beste Coach zu sein, der du sein kannst.
Ja.
Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt. Sonst frag nach.
Ich finde das immer sehr spannend, mich mit Führungspersonen über das Thema Führung zu unterhalten, weil fast alle bisher dann auch bei dem Thema Selbstführung gelandet sind. Weil ich glaube, wenn man sich selbst nicht führen kann, das ist wirklich eine meiner großen Leitsätze, führe dich selbst zuerst und dann das Team und guck, wo du stehst. Aber das geht auch quasi mit dem parallel, was du gesagt hast. Ich stehe auch nicht gern ganz vorne. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man so die Herde, um ein Bild aufzumachen, so die Mustang-Herde führt, es ist nicht das erste Pferd vorne, was das Leitpferd ist. Ja,
ja, genau.
Sondern es ist meistens tatsächlich eine Stute in der Mitte, die die Themen Gefahrbedrohung etc., Organisation und Balance in dieser ganzen Gruppe halt hält.
Finde ich auch schön, dass du Stute gesagt hast und nicht Hengst. Beim Female Leadership.
Es ist ganz oft tatsächlich Female Leadership. In der Tierwelt gibt es ganz viel Female Leadership.
Ja,
ist auch ganz spannend, ne?
Ja, total.
Wieder, wenn so die Frage aufgeworfen sind, was ist die bessere Führung, eine weibliche Führung oder eine männliche Führung? Oder kann eine männliche Führung weiblich sein? Das ist ja so ein Riesendiskussionspunkt, gerade in Führungskräftetrainings.
Absolut.
Also ich lache jetzt, das ist eigentlich nicht witzig, aber dass man überhaupt dieses Thema so aufmacht. In der Tierwelt wird das anhand von Talenten und Skills festgemacht, zu gucken, wer übernimmt denn die Führung in so einem Team. Ja, und es ist meistens das Individuum mit der besten Balance in sich, wo man bei der Selbstführung wieder landet. Also wir können, glaube ich, ganz, ganz viel von der Tierwelt lernen, was das Thema angeht.
Ja, schön. Also wusste ich tatsächlich nicht, dass das in der Tierwelt so gemacht wird.
Ja, ich bin jetzt kein Experte darin, aber es ist spannend, wenn man tiefer in diese Themen reinsteigt und sich mal Dokumentationen zu dem Thema anschaut, was es da für Parallelen gibt. Ja,
ja.
Ein oder andere.
Aber das finde ich, auch nochmal, den Punkt möchte ich nochmal ganz kurz aufgreifen, dass du sagst, das ist nicht unbedingt vorne das Pferd, ne, oder das Schnellste oder Stärkste oder Sonstige, weil das sehe ich auch. Also als Führungskraft musst du nicht die Person sein, die alles kann, die Schnellste ist, die Beste, ne, so, sondern du darfst erkennen, wer ist das? Und dann dafür zu sorgen, dass diese Person eben strahlen kann und das auch aufs Parkett bringen kann. Und das ist deine Aufgabe als Führungskraft. So, also ich bin ganz großer Fan von, und das gelingt Gott sei Dank gerade sehr, sehr gut, Personen zu finden für mein Team, die deutlich besser sind in bestimmten Bereichen als ich. So, und für die Bereiche brauche ich dann jemanden oder suchen wir. Und das ist sozusagen ja, das, was auch extremst wichtig ist, ne, dass man sich als Führungskraft nicht selbst so wichtig nimmt, dass man sagt, ich muss ja alles wissen und ich muss alles können und nee, musst du nicht. Du darfst andere Talente und andere Dinge mitbringen, um das Team zu formen und als Führungskraft richtig gut zu sein.
Ja, und ganz oft geht das ja auch mit dem Thema Ego einher, ne? Sein eigenes Ego extrem zurückstecken für das große Ganze, und dein Team ist nur so gut wie du selbst auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das Beste, was du aufbauen kannst, ein Team, das ohne dich funktioniert.
Ja.
Wenn du ausfällst, das alles
läuft. Auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen von Führungskräften, zu sagen, meine Aufgabe ist das Vertrauen, das Teambuilding, die richtigen Talente an die richtigen Stellen zu setzen und alle, sag mal, Unwegsamkeiten aus dem Weg zu räumen, der Firefighter-Job sozusagen, die in diese unangenehmen Themen selber reinzugehen, damit der Rest rennen kann.
Ja, ja, genau so pflege ich das auch. Und das funktioniert, würde ich sagen, auch immer noch am besten, ne? Also einem begegnen ja natürlich in seiner Karriere, in seiner Laufbahn auch andere Persönlichkeiten. Und für mich habe ich beschlossen, wahrscheinlich auch durch die Coaching-Ausbildung noch zusätzlich, dass das für mich so der neue Weg ist, oder nicht der neue Weg, aber der Weg, der am besten funktioniert. Und ich glaube auch, die Art von Führung, die zukünftig nur noch funktionieren wird. Also es gibt noch diese ganz alteingesessenen, hier, das hast du zu tun, Mikromanagement und Co. Und ich glaube, dass die Unternehmen, die solche Führungskräfte haben, sehr zeitnah sehr viele Probleme haben werden.
Mhm. Mhm. Was sind für dich so absolute No-Gos?
In der Führung?
Mhm.
Ja, Mikromanagement tatsächlich. Also wenn wenn es nur diesen einen richtigen, also Mikromanagement bedeutet für mich auch, es gibt nur diesen einen richtigen Weg und genau so muss es gemacht werden und zusätzlich wird das auch noch dermaßen kontrolliert. Also Mikromanagement hat für mich immer auch eine sehr starke Kontrollfunktion. Das finde ich ganz furchtbar. Ich sage aber auch, dass in bestimmten Fällen, gerade wenn man neu ist, gerade wenn ein Mitarbeiter irgendwie struggelt, dass man dann mal tiefer reingeht, mal enger managt, um eben zu schauen, wo hakt es gerade. Das ist für mich kein Mikromanagement, das ist für mich ein Sparring, das ist für mich, ne, schauen, wo es hakt. Aber dieses, es gibt nur einen richtig und falsch und ne, die Führungskraft sagt, was das richtig und falsch ist und es gibt nichts rechts und links davon, ganz furchtbar. Dauerhafte Kontrolle, ganz furchtbar. Kein Vertrauen, ganz furchtbar. das geht natürlich mit der Kontrolle einher. Ja, das sind so die drei, die ich wirklich am schwierigsten finde, muss ich sagen.
Meinst du, weibliche Führung ist anders als männliche Führung? Oder ist das so ein Mythos, der da so im Raum schwebt?
Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Ich glaube, ich würde es nicht pauschalisieren wollen, weil ich habe auch sehr, sehr gute männliche Führungskräfte kennengelernt. Ich habe auch sehr schlechte weibliche kennengelernt. Und dann wird man vielleicht der Weiblichen sagen, okay, es sind männliche Züge oder männliche Dinge, ne, Kontrolle oder sowas, würde man vielleicht eher einem Mann zuschreiben. Aber das gibt es eben auch bei Frauen. So, also ich würde es nicht so pauschalisieren wollen. Ich glaube, bestimmte Dinge fallen Frauen eventuell etwas leichter. Also Thema Empathie, Thema Gefühle wahrnehmen, auch verbalisieren. Ne? Da glaube ich, haben wir von Natur aus vielleicht einen schnelleren Draht zu oder eher einen Draht zu. Und ich glaube, ganz viele Männer können das auch und lernen es auch und wissen auch, dass das völlig in Ordnung ist und normal ist. Und ich habe viele, viele Führungskräfte kennengelernt, die da eine extremst gute Balance hinbekommen haben, wo ich auch super viel von lernen durfte. So diese richtige Balance zwischen einer Empathie, Gefühle zuhören und aber auch mal ja Entscheidungen treffen, straight sein. So, ja, deswegen, also ich struggle gerade so ein bisschen, aber weil ich drüber nachdenke, aber ich würde es nicht so pauschal sagen können, nee.
Ich würde es auch nicht pauschalisieren. Ich würde es auch nicht pauschalisieren. Ich glaube tatsächlich, dass das einzig und allein von den Talenten der Einzelperson im Einzelfall abhängt. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt politisch korrekt sagt, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Also ich glaube auch, dass sich über Generationen hinweg die Art der Erziehung verändert hat, dass so mit diesen, sagen wir mal, krassen Vorklassern, als Mann hat man so zu sein, als Frau hat man so zu sein, dass das die letzten Jahre sehr, sehr aufgebrochen worden ist, wie Kinder erzogen worden sind. Von daher hat sich viel schon selbst aufgelöst, was diese Themen angeht. Und ich glaube, grundsätzlich hat jeder und jede die Anlage, wenn man, sagen wir mal, das Talent hat, in eine Führung zu gehen, ja. Also dass bestimmte Grundvoraussetzungen sind, und das kann man nicht lernen.
Ja.
Großen Teil. Das kann man, glaube ich, nicht lernen. Also Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema, weil das ist, sagen wir, der Grundpfeiler, damit meine ich nicht nur verbale Kommunikation, sondern auch nonverbale Kommunikation, um diese Basis des Vertrauens zu schaffen in einem Team. Das hat für mich nichts mit Geschlecht zu tun oder Orientierung.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, und ich habe es auch erlebt, genau wie du, in beide Richtungen. Ich habe großartige männliche Führungskräfte und andersrum erlebt, aber genauso viele schlechte Beispiele auf beiden Seiten. Das ist tatsächlich relativ in der Waage.
Ja, bei mir auch.
Und das hat eher was mit Prägung und Mustern zu tun, die bei den einzelnen Personen halt vorherrschen.
Ja. Und eben auch wieder das Thema Selbstführung, ne? Also
ja.
wenn ich mir die Person so, also wenn ich mir überlege, okay, wer war wirklich so eine richtig, richtig gute Führungskraft? Das waren auch die Personen, die ein extrem, ich sag's mal von außen betrachtet natürlich, ein extrem aufgeräumtes und glückliches, zufriedenes Leben auch hatten. Und alle Personen, die eher, oder Führungskräfte, die eher schwierig im Umgang waren, da war auch was im Leben neben der Arbeit nicht ganz in Ordnung und nicht ganz, ja, normal ist auch ein blödes Wort dafür, aber da stimmten auch Dinge im Privaten nicht.
Ja.
Und ich glaube, das geht eben da stark Hand in Hand, ne?
Ja.
Und ein Punkt noch, bezüglich Führung, bringt man mit oder kann man nicht. Ich glaube, das Thema Kommunikation ist halt extremst wichtig und ich glaube, das Thema Kommunikation kann man ein Stück weit lernen. Inwieweit die andere Person eben auch über Kommunikation das eigene Modell von Welt widerspiegelt, wie kann ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut abholen. Das sind solche Tools, da würde ich schon sagen, und das ist NLP zum Beispiel eine Methodik oder eine Möglichkeit, so etwas zu lernen, das kann man lernen. Also das glaube ich schon. Ich glaube, dieses Grundgefühl für Menschen vielleicht. Ne? Einige bringen da mehr Veranlagung für, die machen ganz viel auch schon unbewusst, ne? Haben unbewusste Skills und Tools, mit Personen umzugehen. Das ist sicherlich Veranlagung und wie man aufgewachsen ist. Aber die so Kommunikationstools so umzuführen und gut zu führen und gut zu kommunizieren, das kann man schon lernen.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Ist ja auch eins meiner großen Themen, was meine eigene Ausbildung als Führungskraft angeht. Und es ist, ja, es ist für mich ein lebenslanges Lernen, wenn man ehrlich ist. Und
ja, man ist nie fertig.
Ja, und ich hatte tatsächlich auch nochmal so einen Game Changer. Das hätte ich auch nie gedacht, in dem Moment, wo ich Mutter geworden bin. Weil Kinder führt man ja auch ein Stück weit.
Das glaube ich dir.
Ja, das ist auch ganz spannend, was man da über sich selber lernt. Gerade das Thema auch nonverbale Kommunikation angeht. Und am Ende kommt man immer wieder bei sich selbst an. Das ist das, was ich selber gelernt habe. Das heißt, man muss oder ich habe mich zwangsweise mit mir selber auseinandergesetzt und auch beschlossen, ich mache das.
Vorgezogen. Ja.
Dadurch, um mich selber in eine bessere Balance zu bringen. Ja,
ja, schön, schön. Ja.
Und dann gibt's natürlich auch immer so diese schönen Fragen, wie schafft man das denn alles so unter einen Hut zu bringen? Ja? Oder wie schaffst du, ich weiß, du hast auch einen Monstertag, in Anführungsstrichen.
Ja.
Wie führst du dich denn selbst? Hast du so ein paar Tipps oder wie hältst du dich im Balance? Kannst du da was mit uns teilen?
Ja, das ist ganz witzig. Heute Morgen habe ich gerade zu meinem Team gesagt, oh, ich wünschte, ich hätte 6 Stunden mehr am Tag Zeit. Wäre ja alles mal alles anders. Gibt's nein,
nicht.
Wahrscheinlich.
6 Stunden mehr gibt's nicht.
Nee, wahrscheinlich, und das ist ja eine Lüge, dass dann Dinge anders wären. Wahrscheinlich würde ich dann nur von den Dingen, die ich schon tue, noch mehr tun. Und nicht anders. Also es hat schon was viel, viel mit Priorisierung und mit Fokus zu tun. Ne? Wie mache ich das? Also ein großer Part ist Zeitfresser. Ich habe keinen Fernseher, kein Netflix, kein Amazon Prime. ich höre halt klar auch super gerne mal Podcasts oder hänge mal bei Social Media ab oder so. Also na, ist jetzt nicht so, dass ich hier keinen Spaß habe oder so, aber oder mal die Seele irgendwie baumeln lasse und mich berieseln lasse. Aber ich glaube, zum Beispiel solche klassischen Zeitfresser, bringen viele Menschen auch so manchmal um das eigene Potenzial. Und die habe ich schon sehr lange nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Fernsehen besessen habe, um ehrlich zu sein. Das ist, glaube ich, ein Ding. Dann, ich bin ein sehr optionaler Mensch. Ne? Also Scanner optional heißt, ich mag gerne verschiedene Dinge am liebsten parallel laufen haben. Und für mich habe ich gelernt, dass wenn ich etwas machen möchte, dass ich mir das eintakten darf. Also ich darf quasi mir Routinen aufbauen. Ich darf, wenn ich zum Sport gehe und ich setze mir nicht irgendwie einen fixen Termin dafür oder ich sage, okay, ich gehe jetzt immer an dem Tag abends mal spazieren, dann passiert das auch nicht, weil ich habe 10 verschiedene andere Dinge im Kopf und Sachen, die ich machen möchte und machen muss vielleicht auch, die dann dazwischen kommen. So, also das habe ich für mich gelernt. Dann ja, ist es auch so ein bisschen was mir immer hilft, mich so ein bisschen zu beruhigen, dass alles auch so ein bisschen seine Zeit hat. Also ja, es gibt Zeiten, da habe ich vollen Fokus auf die Arbeit. Da sage ich meinen Freunden auch so, okay, die nächsten 2 Wochen nicht wundern, wenn ihr nicht so viel von mir hört. Das und das steht an. Da brauche ich einfach ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit. Mein Ehemann, das darf ich noch ein bisschen üben, ich bin ja frisch verheiratet, das zu sagen. Mein Ehemann weiß dann auch Bescheid und supportet mich da super gut. Und dann habe ich eben wirklich vollen Fokus auf diese eine Sache. So. Und dann power ich auch durch und dann gebe ich mir aber ganz viel Mühe und es klappt auch sehr häufig, dass ich mir danach auch richtig frei nehme. Ne? Also, dass ich mir dann die Abende frei halte, mir ein Wochenende frei halte, um wirklich mal runterzukommen, um ja Dinge zu machen, die liegen geblieben sind, um mal auch mal nichts zu machen den ganzen Tag lang, mir mal eine Massage zu gönnen oder sonstiges. Also ich sehe dann immer schon im Voraus, okay, das wird jetzt eine anstrengende Zeit. Und ich baue mir dann selbst Pausen ein. So, das ist zum Beispiel auch was bei mir ganz gut funktioniert. Und ansonsten ist, glaube ich, ein Punkt, ja, ich habe ganz viele Dinge, aber die ganzen Dinge, die ich tue, bringen mir einfach so unfassbar viel Spaß. Und deswegen ist es auch nicht anstrengend. Also Dinge werden erst anstrengend, wenn quasi deine Herausforderung, die du hast und die Skills, die du hast, wenn das eben außer Balance gerät, dann wird's stressig, dann wird's schwierig, aber solange du im Flow bist, ist es nicht anstrengend. Und da hole ich meine Energie heraus. Also ich merke immer, Energiefresser sind für mich immer Dinge, die ich nicht gerne mag. Steuererklärung zum Beispiel, ne? Sowas source ich dann halt aus. So. Und ja, das ist für mich auch nochmal so ein Learning. Also wenn ich merke, es zerrt an mir und es ist anstrengend und schwierig, dann schaue ich ganz genau hin, okay, klar, erstmal welche, ne, hatten wir auch schon am Anfang, welche Werte lebe ich hier gerade nicht? Also wo hakt es gerade für mich persönlich?
Ja.
Und schaue dann nochmal, okay, wie kann ich das vielleicht anders lösen? Weil wenn ich im Flow bin, dann habe ich auch kein Stress. Und wenn ich im Flow bin, dann ist es auch für mich nicht anstrengend oder viel oder sonstiges, ja.
Ich frage dich das, weil ich weiß, dass das manch eine macht. Ich mache das auch ab und zu, aber nicht in so einem regelmäßigen Rhythmus, sondern eher, wenn es halt hochkommt, wie du sagst, wenn es so im Flow ist, so eine Personal Review, also so eine, also ich mache das tatsächlich mit, ich bin so ein Post-it-Kleber überall, aber nie dahin, wo sie eigentlich hin sollen, sondern das tatsächlich an die Wände irgendwo, wo es gerade passt. Wie ich mir Projekte auf die Art und Weise anschaue, so schaue ich mich auch selber an und frage mich, okay, wo drückt es denn gerade? Wo gehe ich in so einen Widerstand rein? Sei es im Privaten oder im Beruflichen mit irgendwelchen Themen und dann gucke ich, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Kann ich das loslassen?
Mhm.
Wenn ich das loslassen will, wie kann ich das loslassen?
Das machst du mit Energiefressern und mit negativen Themen, ne?
Genau, mit negativen Themen vor allem, weil das mir nicht gut tut. Und was mir nicht gut tut, das bringt mich nicht in meine volle Kraft. Ja,
ja
das ohne dass das esoterisch werden soll. Machst du das auch irgendwie so in der Art, weil es sich so ein bisschen danach anhört, aber manche machen es auch ganz anders. Also von daher frage ich es einfach mal.
Ja, also ich nehme mir da schon dann die Zeit für. Mhm. Also, ne, das ist immer so dieser Tag, der mal frei ist und wo nichts ist. Ich glaube, viele Themen kriege ich sehr gut mit mir selbst gelöst oder gehe dann in Austausch mit anderen für richtig große Brocken, wo ich lange dran knabber und die sehr viel Energie fressen, sei es negative Gedanken, Themen, die irgendwie zu groß sind, dass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, dem wäre ich nicht ganz selbst Herr, da habe ich tatsächlich auch Coaches.
Ja.
So, also da habe ich auch, ja, alles meine Freunde, ich bin da gut vernetzt in dem Bereich, da habe ich Personen, mit denen ich dann einfach auch richtig professionell mal sprechen kann. Und das hilft mir immer ungemein, weil die stellen nochmal die richtigen Fragen, die helfen mir nochmal eine andere Perspektive auf die Sache zu bekommen. Und das, wenn ich merke, ich grübel zu lange an einer Thematik herum, dann hole ich mir da Hilfe, weil dann weiß ich, okay, das ist eine Stunde, einmal die Sicht nach innen, einmal die richtigen Fragen gestellt bekommen und dann ist das auch gelöst, ne? So mache ich das. Also so richtige Reviews, so mit Posts, so mache ich tatsächlich eher seltener. Was ich gerne mache, ist mein Vision Board pflegen.
Ja. Ja, ist
Na,
auch ein
also
bisschen wie ein Vision Board. Ja, ja.
Genau, das ist vielleicht wie
Bisschen, ja.
so ein bisschen, bisschen Review so. Ich mache es normalerweise immer einmal im Jahr, dass ich dann sammle, okay, was steht denn an, was möchte ich gerne. Und manchmal baue ich es halt einfach auch komplett um und schmeiß Dinge wieder runter und denke so, wieso ist das hier raufgelandet? Das stimmt gar nicht mehr. Oder korrigiere nochmal und so. Deswegen habe ich auch eine Pinnwand, wo ich jederzeit was hinpinnen kann und wieder abnehmen kann. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, vielleicht ist das so meine Art von Review und kommt deinem etwas ähnlich.
Ja. Was hältst du von Mastermind-Runden?
Hatte ich auch schon mal.
Mhm.
Ich auch schon mal. Kann sehr gut sein, kann sehr gut funktionieren, wenn es gut im Balance ist. Ne?
Ja.
Sobald da eine Person sehr viele Themen hat und sehr viel Raum nimmt, ist es schwierig. Ich bin eher so übergegangen, also klingt jetzt ein bisschen nach One-to-One Mastermind. Also ich habe für bestimmte Themen Personen, die einfach in dem Bereich schon weiter sind als ich
Ja.
und mit denen ich mich dann austauschen kann. Also ich habe eine Person, die extrem gut und erfolgreich im Marketing große Marketingbereiche aufgebaut hat, die ich mal kontaktiert habe bei kritischen Themen oder die ich immer mal wieder anfragen darf, so ein bisschen wie so ein Mentorship quasi. Ich habe eine Person, die zum Beispiel ich sehr doll im Vorbild sehe, so für private Sachen, für Beziehung, mit der ich mich dann mal austausche. Also ich habe eher so für bestimmte Themen Personen, wo ich sage so, boah, ja, das ist, oder Gesundheit, ne, mein bester sobald es um Thema Gesundheit, Sport, Motivation und sowas geht, spreche ich mit meinem besten Freund drüber. Das ist so ein bisschen da mein Mastermind.
Ja.
Also so mache ich das so ein bisschen, ja.
Ja. Ja, ich finde es schön. Es ist ein schöner gesamtheitlicher Ansatz so. Und ich glaube auch, dass es nicht den Weg gibt. Also jeder muss so seinen eigenen Weg dadurch finden. Auf der einen Seite. Und Coaching ist ja auch so ein bisschen die neue Form der Therapie, nach vorwärts geblickt, nicht rückwärts. Wobei ich glaube, dass beides seine Berechtigung hat. Und wenn man irgendwo ein ganz großes Thema hat, zeigt es nur von Größe, wenn man das gemeinsam mit einem Therapeuten angeht, um aufzuräumen. Auch um
Ja.
sich wieder in eigene Balance zu bringen. Nicht nur beruflich gesehen, sondern einfach grundsätzlich.
Auf jeden Fall.
Für mich persönlich funktioniert auch so eine Kombination von verschiedenen Themen. Ja, also das Thema an mir selber arbeiten, an meinen Mustern, an meinen Triggern, auf der einen Seite, auf der anderen Seite in Coaching zu gehen, aber auch Impulse zu holen, die ich mir auch aus Masterminds-Runden, aber auch aus 1-zu-1-Gesprächen hole. Ich glaube, es gibt auch nicht den Weg da. Ne?
Nein, das darf auch jeder für sich selbst natürlich finden. Bestimmte Dinge kann ein Coach auch nicht ableisten. Ne? Also es hat eine Berechtigung, warum es Therapeuten gibt. Für bestimmte Themen, da kann nur ein Therapeut auch helfen. So gerade wenn das klinische Themen sind. Und ich habe gelernt, dass gerade viel auf der also auch wenn du Verhaltenstherapie zum Beispiel aktiv bist oder dich da so ein bisschen auskennst und systemische Beratung, da gibt es extremst viele Parallelen, extremst viele gleiche Tools. Ja, es gibt auch super viele Psychologie-Podcasts, wenn man selbst als Coach die Ausbildung genossen hat, dann erkennt man so, ah, okay, jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht, ah, jetzt macht sie das. Das ist super spannend. Es gibt da sehr, sehr viele Parallelen und für mich ist immer Coaching so ein Shortcut. Ne? Also es ist immer so, man kann lange drüber rumgrübeln und überlegen und selbst eine Lösung finden und wenn man es richtig schnell haben will und ich bin eher so die Ungeduldige, dann hilft für mich einfach Coachings. Einfach so mal andere Fragen gestellt bekommen und sich nicht immer um sich selbst drehen. Das hilft mir immer sehr.
Ja. Weißt du, was ich an dir am meisten schätze?
Okay, was?
Jetzt kommst. Ich finde, du
Jetzt
bist eine unfassbar mutige Person. Mutig insofern, ich muss dir da, glaube ich, meine Definition von Mut geben. Also Mut ist für mich
ja.
Jemand, der sich sehr bewusst ist, was sie kann, also was du kannst. Und den Mut haben, in etwas reinzuspringen, was man vielleicht noch nicht ganz kann. Weil man das fühlt, da geht's hin. Ne?
Ja, schön.
Das findet
Dankeschön.
Man, ja, bitteschön, das findet man nicht so oft. Und ich finde es halt gerade, das ist, glaube ich, eine deiner großen, also ist so deine wie nennt man das denn immer in diesem Comicfilm, deine Superpower.
Superpower.
Ich glaube, das
macht
auch dich in deinem Job so gut.
Ja? Dankeschön. Ohne Witz, das habe ich, also das ist ein super schönes Kompliment, das habe ich tatsächlich noch nie gehört so richtig. Also ich habe so auch Freundinnen, die gesagt haben so, wie machst du das immer und dass du dich das traust und so. Also das habe ich schon mal auch gehört. Aber Dankeschön, so habe ich das noch nie gesehen so.
Ja, ich druck dir ein T-Shirt. Und dann gehen wir zusammen kiten und dann fangen wir an zu springen. Nee, das
ja, nicht, da verletzt uns. Nein. Nee. Aber ich finde, weißt du, wie ich das immer sehe? Ich glaube, der Spruch kommt von Astrid Lindgren aus Pippi Langstrumpf. Ja. Ich versuche mal, ob ich den zusammenkriege. Der geht so ein bisschen so, das habe ich noch nie gemacht und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das klappt. Also es ist nicht jetzt eins zu eins so, wie dieser Spruch geht, aber in die Richtung geht es. Und das ist so, warum sollte ich davon ausgehen, nur weil ich es noch nie getan habe, dass es nicht funktioniert? Also ich habe immer dieses Mindset so, cool, finde ich spannend, habe ich noch nie gemacht, mache ich denn halt. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann werde ich es rausfinden. Aber warum davon ausgehen, nur weil man es noch nicht gemacht hat, dass es dann nicht klappt? Das ist so ein bisschen bei ganz vielen Dingen meine Herangehensweise. Und ja, im Job, du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Auch da, natürlich habe ich auch, ne, ich war sehr viel im B2B. Ich habe sehr viele Konzerne gesehen und mitgemacht. Also ja, von Volkswagen über Sasol, über Airbus, über Google. Bin dann aber nach Google so ein bisschen in den Mittelstand gegangen. Und für mich war aber immer da, also ich war immer im B2B, immer im Business-to-Business und nie im B2C. Und jetzt bin ich das erste Mal im B2C. Und natürlich habe ich mich gefragt, kann ich das überhaupt? So, ne, weil Performance Marketing, Facebook, Instagram ist jetzt kein klassischer B2B-Kanal. Deswegen kenne ich mich da begrenzt nur aus. Aber wir haben einen sehr guten Performance Marketing Manager, der das kann. Ne? Das ist wieder so dieses Ding, du musst nicht alles können. Und für mich war das schon so eine kurze Überlegung. Also natürlich kam so auch ganz kurz dieser, ne, ich sag mal so, Laura Seiler sagt dazu Bullshit FM oder ne, diese böse Stimme, die sagt, ja, das kannst du doch gar nicht und so. Klar kam die bei mir auch mal. Dann muss man einmal zurücktreten und sagen so, okay, Moment, stimmt das denn überhaupt? Also was könnte dann schlimmstenfalls passieren? Und wenn dieser schlimmste Fall eintritt, ist es dann wirklich so schlimm? So, das ist immer so meine Lieblingsperspektive, wenn so diese Stimme kommt, dann eskaliere ich das immer hoch und denke so, okay, was passiert jetzt, was wäre denn das Allerschlimmste und ist es dann wirklich so schlimm und kannst du das nicht auch das denn handeln sogar? Und dann mache ich das einfach.
Ja.
So gehe ich das meistens an.
Ja, und jetzt hast du gerade was gemacht wieder, ne? So eine crazy Aktion. Ich feiere dich dafür.
Ja.
Ne? Ich feiere so sehr dafür, dass du dich das getraut hast, dass dein Chef gesagt hat, ich traue mich das mit. Und ich finde, es ist eine der besten Marketing, nachhaltigen Marketingaktionen seit langem, die ich so mitverfolgen durfte.
Dankeschön.
Wir werden euch das auch im Nachgang noch in die Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen, was da passiert ist. Aber erzähl doch einfach mal selbst, was habt ihr denn da gemacht?
Ja, wir waren bei dem Greater Festival. Das ist ein ganz großes Festival zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es unfassbar viele Speaker. Ist so ein bisschen, ich sage immer so ein bisschen wie das deutsche TED Talk. Also ganz viele Kurzbeiträge, Impulse zu verschiedensten Themen. Hieß dann mal Gedankentanken, inzwischen heißen sie Greater. Es ist ein Festival mit 16.000 plus Besucher. Immer in Köln, in der Lanxess Arena, also schon ein sehr, sehr großes Festival. Und da waren wir dieses Jahr als Hauptsponsor tätig. Das wurde auch schon beschlossen, bevor ich überhaupt in die Firma kam. Ich bin seit Mai bei der PJM Investment Akademie. Und ja, wir sind in dieser Branche sehr gut verankert, sage ich jetzt mal, weil Jetzt nicht, weil wir irgendwie ja Großspeaker sind und sonstiges, sondern weil das einfach von der Zielgruppe her Personen sind, die es gewohnt sind, für die persönliche Weiterentwicklung und Bildung Geld auch auszugeben. Und für die ist das sozusagen selbstverständlich. So. Und deswegen, ja, plus wir haben einen sehr interessanten Gründer, der eine sehr tolle persönliche Geschichte auch hat. Er ist mehrfacher Börsen-Multimillionär und hat diese Akademie mit 33 gegründet. In einer Zeit, wo ja, er Privatier war, ausgesorgt hatte und seine Frau dann zu ihm sagte, hier Philipp, du wirst alt und fett, such dir ein Hobby. Und
ernsthaft?
Ist ernsthaft so passiert. Und darauf basierend hat er dann gesagt, ja okay, das Einzige, was ich kann, ist halt irgendwie Börse.
Okay.
Und hat dann gedacht, okay, ich schau mal, ob ich mein Wissen anderen Personen so vermitteln kann, dass die eben auch zum Beispiel Millionär werden oder finanziell freier oder ihre Finanzen besser in den Griff bekommen. Und hat dann vor fast genau 10 Jahren eine kleine Testgruppe gehabt von Bekannten und Bekannte von Bekannten in seinem Wohnzimmer. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist 10 Jahre her. Die PJM Investment Akademie hat inzwischen knapp 17.000 Mitglieder in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ist einer der größten oder ist sogar die größte Investment-Akademie in Europa. Also wir bedienen das Feld Finanzbildung, Geldbildung. Bei uns lernt man alles, was man benötigt, um eben an der Börse sicher und erfolgreich tätig zu sein. Und ja, wir sagen immer so ein bisschen, das ist so der Führerschein für die Börse. So, das mal so ein bisschen für die Background-Story, wo das Ganze herkommt. Und wir hatten eben dieses Sponsorship für das Greater Festival. Und was die Akademie auszeichnet und das, warum ich auch mich ja für diesen Job eben entschieden habe, nicht nur, weil ich persönlich auch eine, ich sage jetzt mal, Geschichte mit Geld habe, eine sehr private, war auch, weil ich das so toll finde, wie Geld und Ethik und Moral Hand in Hand geht bei uns. Also wir als Akademie spenden regelmäßig große Summen. Also ja, zum Beispiel, wir haben 500.000 beim RTL-Spendenmarathon gespendet, mehrere hunderttausend für die Ukraine, als der Krieg da losging. Also wirklich regelmäßig auch wirklich größere Summen spenden wir, weil wir sagen, Persönlichkeit führt, Geld folgt. Heißt, erst darf deine Persönlichkeit wachsen, du darfst nicht aus dem Ego heraus handeln, aus anderen Beweggründen, wie ich will ganz schnell reich werden, sondern du darfst dein Warum kennen. Für einige ist das Freiheit, für andere ist das Familie, für andere ist es Freizeit. You name it, jeder hat andere Sicherheit, ne? Jeder hat andere Beweggründe. Und wenn du das kennst und dein Warum kennst, dann folgt das andere und eben nicht andersherum, ne? Und diese Idee davon und dieser Gedanke, dass das Geld eben auch so positiv behaftet werden kann, das finde ich richtig, richtig schön. Weil in ganz vielen auch politischen Diskussionen kommt sowas meistens sehr zu kurz. Da wird immer eher drauf geschimpft auf die bösen Unternehmer, die bösen Reichen und so weiter und so fort. Und diese Idee des Spendens ist auch sehr stark integriert in die Ausbildung. Also zum Beispiel gibt es das Töpfermodell, will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir sagen zum Beispiel, dass ein bestimmter Prozentteil deiner Einnahmen gespendet werden sollte. Und das machen wir entsprechend eben auch so. Und die Überlegung war, okay, wir sind bei diesem Festival, wir haben dieses Sponsorship, also wir haben einen Standort und Philipp, weil er schon in der Branche sehr bekannt ist, Philipp Müller, Philipp J. Müller, deswegen auch PJM, ist da sehr bekannt und hat deswegen auch einen Slot auf dieser Bühne bekommen. So. Mhm. Und für uns war relativ schnell klar, oh, wir möchten gerne, wir haben da so viele Menschen, die wir adressieren können, wir würden gerne eine Spendenaktion machen. Per Zufall war da auch Viva Con Aqua vor Ort, weil auch das Greater Festival, die Veranstalter gedacht haben, hey, Spenden finden wir super. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen und wir haben uns überlegt, okay, wie können wir denn die Menschen dazu bewegen, in die Umsetzung zu kommen und eben auch zu spenden. Und da hatten wir diese ganz verrückte Idee. Du hast sie schon so ein bisschen gesehen. Ich hatte ja dir davon auch erzählt und das Video geteilt. Und das, ja, wie das anfing, wir hatten zuerst, ich weiß gar nicht, ob ich so weit ausholen sollte, wir hatten verschiedene Ideen, wie wir es umsetzen können. Und letztendlich kam mein Kollege, also in einem Sparring mit meinem Kollegen Fabian Spieß, kamen wir da drauf, okay, was wäre denn, wenn wir den Menschen nicht nur sagen, hey, hier, ne, komm, spende, sondern wenn wir denen was in die Hand geben, damit sie selbst in die Umsetzung kommen. Und wir hatten zuerst eine Idee, die sehr umständlich war, wo einige Dinge, wo wir gesagt haben, na, das funktioniert nicht, das verstehen die Menschen nicht, dass das, wenn sie das abgeben, dann spenden wir was in ihrem Namen. Also es war super kompliziert, unsere erste Idee. Und dann sagte Fabian irgendwann so, ja, warum geben wir denen nicht einfach 50 Euro in die Hand? So, und sagen so, hey, hier, ne, das ist dein Geld und du entscheidest, was du damit machst. So, du entscheidest, du kannst irgendwie dir einen schönen Tag machen, du kannst dir irgendwie hier eine Bratwurst kaufen oder du bringst sie zu uns an Stand und spendest. Und plötzlich war so dieses so, das wäre total crazy, ne, weil du verschenkst Geld und du weißt nicht, ob das zurückkommt. Das wäre aber auch total genial, weil es ist auch wie ein riesengroßes soziales Experiment.
Mhm.
Und das fand ich persönlich am spannendsten. Also diesen Aspekt.
Mhm.
Also wir sind da natürlich ein ganz, ganz großes Risiko eingegangen. Also long story short, wir haben wirklich 50.000 Euro, also 1.050 Euro Scheine, haben wir verschenkt.
Ich würde da kurz mal einhaken.
Also, ja.
Philipp stand auf der Bühne in der Keynote
und ja.
Dann x Kollegen von euch im Publikum. Man muss sich das mal vorstellen. Also das Keynote, wie viel waren da im Saal? Weißt du das ungefähr?
Oh, ist super schwer zu sagen. Also man muss dazu sagen, es gibt da auch immer viele verschiedene Bühnen. Ne? Also es wären 16.000 Plätze, wenn alle da besetzt gewesen wären. Aber parallel sind auch immer andere Speaker tätig.
Ja.
Wir haben mal so ein bisschen überschlagen. Wir schätzen so ungefähr zwischen 10 und 12.000 Euro, 10 bis 12.000 Menschen waren da eben in der Halle zu dem Zeitpunkt.
Also nochmal.
Das wäre so unsere Schätzung.
Ein Mensch auf der Bühne, Philipp. Ihr wart verteilt im Publikum, also 10.000 Menschen im Publikum und ihr habt Geld verteilt, richtig? Während er erklärt hat, was er vorhat, richtig?
Ganz genau, ja.
Ja.
Wir haben das
irre.
Natürlich.
Also ihr habt wirklich Geld in die Hand genommen und verschenkt.
Ja, wir haben wirklich 50.000 Euro in die Hand genommen und verschenkt.
Ja.
Und zwar wirklich nicht irgendwie uns gemerkt, wem geben wir das jetzt, sondern wir haben den Menschen vertraut, dass sie das Geld zurückbringen. Natürlich haben wir einen Anreiz gegeben, noch zusätzlich, muss ich dazu auch sagen. Also wir haben gesagt, wenn du das Geld zurückbringst, dann verdoppeln wir das.
Mhm.
Na, also einfach nur mal, um so einen zusätzlichen Trigger zu setzen und zu sagen so, hey, guck mal, du kannst wirklich was bewegen. Also es ist nicht nur das Geld, was du zurückbringst, sondern wenn du das tust, dann geben wir auch nochmal das Gleiche obendrauf. Und das hat dazu geführt, dass ne, jeder konnte mithelfen, weil ja vielleicht gibt es Menschen, die es vergessen haben, die vielleicht einen Zug erwischen mussten und deswegen die 50 Euro eingesteckt haben. Oder. Es gibt sicherlich einige Gründe, die da waren, warum Menschen diese 50 Euro vielleicht nicht zurückgegeben haben.
Mhm.
Aber wir haben eben auch gesagt, und jeder kann mithelfen.
Mhm.
Also jeder kann sagen, okay, ich möchte gerne, dass das hier verdoppelt wird und kann eben Geld spenden und zu unserem Stand bringen.
Mhm.
Und wir haben das natürlich besprochen. Also wir kamen mit dieser Idee zu der Geschäftsführung. Also wir haben das wirklich alles durchgedacht. So. Und als wir diese Idee vorgetragen haben, war natürlich echt so erstmal so, okay, erstmal, wie machen wir es mit der Steuer?
Das war ganz verrückt.
Erste Frage.
So, weil, und das ist wirklich, also es ist wirklich eine berechtigte Frage, ne? Weil,
aha,
ja, weil wie willst du, also erstmal ist es, musst du Bargeld abheben, dann, ne, also du musst erstmal eine Summe entnehmen, dann musst du ja nachweisen, dass du das quasi verschenkt hast und dann wiederum nachzuweisen, dass das gespendet, also eingesammelt wurde, um das dann zu spenden. Also es war schon ein bisschen schwierig. Wir wussten, okay, wir würden eh alles filmen und dokumentieren, einfach weil, ja, weil wir auch wissen wollen, wie es ausgeht. Und klar hat das dann natürlich auch für das Finanzamt den Beleg, okay, ist es wirklich so, wir haben wirklich 50.000 Euro abgehoben und bar verschenkt. Das ist schon nicht so ganz, ganz leicht, so, weil das könnte nämlich zum Beispiel auch eine Gewinnentnahme sein und das darfst du dann mit 25% versteuern. Das hätte eben auch passieren können, dass das eben nicht als Spende und eben anerkannt wird. Und das war zum Beispiel eine Überlegung, aber natürlich eine ganz, ganz große Überlegung war, und diese Stimmen gab es, was machen wir denn, wenn es nicht zurückkommt? Also was ist, wenn nur, also wir hatten verschiedene Summen, ne? Wir haben natürlich im Unternehmen nachgefragt, was denkst du, was zurückkommt? Und lustigerweise, alle haben gesagt, es kommt weniger zurück als 50.000, nur das Marketing-Team hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall, es kommt definitiv mehr zurück. Mhm. Weil wir so ein bisschen gedacht haben, okay, wie würden wir das denn machen, wenn wir diese 50 Euro in die Hand gedrückt bekommen? Und da habe ich gesagt, also ich würde auf jeden Fall diese 50 Euro nehmen, dahin bringen und noch was draufpacken. So, und das ist letztendlich auch das, was passiert ist. Also es sind Menschen gekommen, die haben teilweise 2.000 Euro und mehr da reingesteckt. Ne? Es kamen zu mir Menschen, die gesagt haben, hier auf dem Festivalgelände, der Geldautomat, ich kann nur maximal 500 Euro abheben, ich möchte aber 1.000 Euro spenden, kannst du mir, ich PayPal dir das, hast du Bargeld? So, also ich habe wirklich jemanden Bargeld gegeben von mir privat und er hat mir das privat gepaypalt, damit er es spenden kann. Also super verrückt. Also man glaubt wirklich nicht, was für Szenen sich da abgespielt haben nach diesem Vortrag, der 18 Minuten ging. Und natürlich haben wir erklärt oder hat Philipp auf der Bühne erklärt, warum er das macht. Ne? Das ist wirklich dieses, wir möchten Menschen in die Umsetzung bringen. Zweitens, wir glauben daran, dass Geld etwas Gutes bewegen kann auf der Welt. Und das haben wir natürlich erklärt, warum wir das machen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, auch dass es so gut funktioniert hat zusätzlich, ne? Dass es natürlich auch geframed war und dass die wussten, okay, warum, ne, kriegen die jetzt 50 Euro in die Hand gedrückt. Und das war schon echt verrückt. Besonders, es war natürlich auch mit sehr viel Sicherheitsvorkehrung verbunden. Ne? Wir durften kaum jemandem davon erzählen, was wir da gerade machen. Wir hatten natürlich Securities vor Ort. Wir mussten ja das Bargeld auch irgendwie von A nach B transportieren. Also da kamen dann schon auch ein, zwei Sachen dazu. Wir haben wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen eingeweiht. Wir haben unsere eigenen Mitglieder, also wir hatten 100 unserer Mitglieder vor Ort, die uns bei dem Verteilen des Geldes geholfen haben, weil das ist schon eine Menge, ne? 50.000 Euro in 50 Euro Stückelung, da braucht man schon ein paar mehr Menschen, wenn man das in kurzer Zeit ohne große Aufruhr, sag ich jetzt mal, verteilen möchte in so einem Publikum. Da hatten wir 100 Helfer vor Ort, 100 Mitglieder und die haben wir wirklich an dem Tag, an dem Morgen, also ich glaube um 11 Uhr ungefähr war der Vortrag und wir haben die morgens um 9 Uhr gebrieft und haben denen jeweils das Geld halt in die Hand gedrückt, ne? Also das war schon eine ganz schöne Nummer, muss man sagen.
Ja, und total krass. Am Ende des Tages kam tatsächlich die größte Spendensumme ever für Viva Con Agua damit zustande. Und das finde ich schon krass. Das ist so totale Gänsehaut, finde ich.
Ja, absolut, absolut. Also wir waren auch völlig baff. Micha Fritz von Viva Con Agua war auch bei uns beim Auszählen dabei und der war auch total geflasht. Also wie gesagt, jeder, dem das interessiert, wir packen sicherlich das Video in die Shownotes. Er hat gesagt, er hat das noch nie erlebt, dass Menschen Schlange gestanden sind für das Spenden, also für die gute Sache. Und das war einfach für uns also totaler Gänsehautmoment. Also unsere Geschäftsführung, auch Philipp, die saßen da, die standen da und die konnten nichts mehr sagen. Und du hast es richtig gesagt, also es ist die größte Spendensumme, die jemals für Viva Con Agua in einer Spendenaktion zusammengekommen ist. Und das macht uns natürlich unfassbar stolz, dass wir da Initiator sein durften. Und es ist natürlich auch eine, wenn man jetzt mal so auf die Marketingperspektive wieder achtet und darauf schaut, ist es natürlich auch echt super verrückt, was das nochmal auch an Nachhall gegeben hat. Ne? Also für uns als Marke war das extremst stark so. Also wir haben echt, Brand Search ist hochgegangen, die Anfragen sind hochgegangen. Also es ist auch auf der Seite war es echt toll, dass wir uns so als Marke mit unseren Werten positionieren durften. Und das eben ja auch in so einem Bereich, der ja auch sehr sensitiv ist. Und es hätte auch das haben wir uns angeschaut, es hätte auch genau in die andere Richtung laufen können, ne? Weil eben normalerweise wir spenden und nicht eben immer drüber reden. So, das tut man ja auch nicht, sondern man möchte ja auch Gutes tun, um einfach Gutes zu tun. Und das war schon auch Diskussion, ne? Also inwieweit dürfen wir das eigentlich so öffentlich machen und so groß spielen? Macht man das überhaupt? Was könnte da Negatives über uns gesagt werden, wenn wir sowas tun? Auch das hatten wir auf der Agenda, dass das eventuell auch in die andere Richtung flippen könnte.
Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Es kann natürlich auch kippen, ne?
Ja.
Ich habe noch zwei Fragen für dich. Was würdest du allen Marketeers heute mitgeben wollen?
Also witzigerweise, du hast jetzt gesagt, ich bin mutig, aber ich glaube, wir im Marketing waren sehr mutig damit. Also wir haben was gemacht, was sich für uns richtig angefühlt hat. Und es gab viele Dinge auch dagegen. Nur wir haben mal etwas gemacht, was wirklich anders ist. Und wo wir sicherlich auch an eine Grenze gekommen sind von, sollte man das jetzt tun, ja oder nein? Aber wir haben so daran geglaubt, dass wir es trotzdem getan haben. Und ich habe dafür auch die Verantwortung übernommen. Also natürlich, klar, die Geschäftsführung hat natürlich auch mit die Verantwortung getragen. Wir haben zusammen gesagt, wir machen das jetzt. Aber ich habe mich sehr, sehr dafür eingesetzt, dass wir das machen. Und das würde ich gerne mitgeben. Also gerne auch mal outside the box denken, mal neue Wege gehen, mal was anders machen. Und ja, das kann auch mal schief gehen, da kann auch mal vielleicht was Negatives zurückkommen, aber sich davon auch nicht abschrecken zu lassen. Das würde ich gerne, gerne mitgeben.
Das ist schön. Und meine wirklich allerletzte Frage, denn ich danke dir wirklich recht herzlich für deine ganzen Insights, die du mit uns geteilt hast. Und ich glaube, diese Folge hat ganz viele Impulse in verschiedenste Richtungen, was man so in seinen beruflichen Alltag mit integrieren kann auf der einen Seite und was man für verrückte Sachen anstellen kann. Und die funktionieren dann plötzlich. aber ich weiß, du spielst auch Golf. Das ist eine unserer gemeinsamen Leidenschaften. Und deswegen meine berühmte letzte Frage an dich, liebe Katharina. Was ist denn dein persönlich perfekter Flight? Wünsch dir was. No limits. Nicht einfach, ne? Es gab wirklich schon alles von ich gebe alleine bis hin zu Superstars, bis hin zu am besten mit der Familie, am besten Freunden. Es gibt no limits. Es gibt nicht richtig, nicht falsch. Was ist dein perfekter Flight?
Also ich würde gerne mit Barack Obama mal golfen.
Oh, okay.
Weil ich finde den unfassbar faszinierend und ich finde, das ist auch jemand, der sehr viele neue Wege gegangen ist und einfach eine super spannende Persönlichkeit. Der wäre, glaube ich, auf jeden Fall dabei. Dann, jetzt wird es ein bisschen emotional, aber ich würde meine Oma gerne dabei haben. Wenn du sagst, alles geht. Entschuldigung. Nehme ich dir auch mit, weil eine ganz tolle Frau. Habe ich viel zu wenig noch mitgekriegt, leider. Die wäre auf jeden Fall dabei. Ja, und mein Ehemann muss mit.
Ja!
So.
Gerettet.
Gerade, wie kann ich den vergessen? Gerade geheiratet.
Genau.
Ich glaube, das wäre, wenn alles möglich ist, nehme ich die drei.
Ja, ist ein schöner Flight. Ist ein ganz, ganz schöner Flight. Viel Inspiration, viel Zuhause.
Ja.
Das ist gut. Und ich glaube, dafür steht auch das Golfen so ein bisschen, ne? So mit ganz viel Offenheit auf den Platz gehen, ein wirklich großartiges Spiel miteinander teilen, egal welche Spielklasse, und Impulse mitnehmen und auftanken und aufladen.
Ja, absolut. Absolut.
Das ist schön. Ja, liebe Katharina, wir sind schon am Ende unserer Aufnahme. Ich könnte, und das weißt du, also wir können stundenlang miteinander reden, aber das will dann irgendwann kein Mensch mehr hören. Oder vielleicht doch, wir wissen es nicht. Es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir gemeinsam vom Mikro waren. Wir beide lieben auch dieses Format Podcasting.
Absolut.
Mal gucken, wo das noch hingeht und uns hinträgt. Ich weiß auf jeden Fall, ich möchte auch mal eine Runde Golf mit dir spielen. Ich möchte auf jeden Fall mit dir kiten gehen. So viele Impulse miteinander teilen und gemeinsam lernen, wie nur immer geht. Ich bin wirklich froh über, dass wir uns begegnet sind. Das passiert nicht so oft im Leben. Danke schön. Ich wünsche jetzt erstmal allen Hörerinnen da draußen ein wundervolles Wochenende. Packt euch eure Golfschläge ein, schnappt euch die Bags, schnappt euch eure liebsten Flightpartner und genießt das Wetter auf der Golfanlage. Schlagt ein paar Bälle, macht den Kopf frei. Und ich wünsche euch allen ein schönes Spiel. Vielen Dank.
Danke dir auch.
Tschüss. Gerne. Tschüss.
Tschüss.